manischen Mönche.
Es gibt einen Mönch aus Sri Lanka, der hier unterrichtet. Und
immer wieder. Habt ihr schon einen thailändischen Waldaffen gesehen? Sind Wien ab. Oh ja. Kommt im Großstadtdschungel nicht mehr zurecht. So, konzentrieren wir uns erstmal ein paar Minuten. So, wenn wir zuhören, dann hören wir mit dem Herzen zu und nicht mit unserem Verstand. Verstand lassen wir mal im Moment ausgeschaltet und versuchen mit dem Herzen zu lauschen. Das Dhamma kommt nämlich vom Herzen und soll zum Herzen oder im Herzen ankommen. Und deswegen versuchen wir mit dem Herzen zu lauschen. Im Moment muss ich noch herausfinden, was ihr eigentlich wissen wollt. Was ist das, was euch interessiert? Am Dhamma, was ist es, was euch interessiert? Am Buddhismus? Ich selber bin Mönch. Wisst ihr, was das heißt, Mönch? Ich bin Mönch mit Leib und Seele. Ich stehe dahinter, 100%. Und ich stehe aus einem Grund dahinter, weil ich den Weg des erhabenen Buddhas gehen will. Das ist mein Ziel, den Weg zum Ende. Und deswegen bin ich Mönch geworden. Was ist der Weg zum Ende? Der Weg zum Ende von allem Dukkha. Und wenn wir uns erinnern können, Dukkha ist die erste der edlen Wahrheiten. Dukkha heißt nicht nur Leiden. Dukkha ist Unzufriedenheit, Rastlosigkeit, Unbefriedigtsein, hin bis zum Leiden, zum größten Leiden, physikalischen Leiden oder physischen, psychischen Leiden. Das ist alles Dukkha. Und ich glaube, keiner kann abstreiten, dass ihr nicht Dukkha in diesem Leben schon genossen habt, wenn man von Genießen sprechen kann. Aber das ist das, was zu diesem Leben dazugehört. Das hat uns der erhabene Buddha so gesagt. Dukkha ist ein Bestandteil unseres Lebens und nicht nur des menschlichen Lebens, sondern des Lebens in allen 36 Daseinsbereichen. Selbst in den höchsten himmlischen Daseinsbereichen hört das Dukkha nicht auf. Das Dukkha ist ein Bestandteil von allem Dasein. Zwar ist das Dukkha in den oberen Bereichen oder in den oberen Regionen, die wir normalerweise als die himmlischen Daseinsebenen bezeichnen, geringer, als es wir empfinden bei uns auf der menschlichen Daseinsebene. Wenn wir Glück haben, dann haben wir 50% Dukkha und 50% Sukha. Sukha ist genau das Gegenteil. Sukha ist die Freude. Und je tiefer wir sinken, umso größer wird der Anteil des Dukkhas, bis hin zur Hölle, wo da überhaupt kein Sukha mehr ist. So, das ist die erste der edlen Wahrheiten. Die zweite der edlen Wahrheiten sagt uns die Ursache für das Dukkha. Die Ursache für Dukkha ist Tanha, Begehren, Sein wollen, Greifen nach Dasein oder Begierde nach Nichtsein. Das eine wie das andere. Sein zu wollen, jemand darstellen, jemand darzustellen, eine Persönlichkeit zu sein, das ist Tanha. Oder genau das Gegenteil, nicht sein zu wollen, sterben zu wollen, tot sein zu wollen, von gar nichts wissen zu wollen. Auch Tanha. Tanha ist das Greifen nach. Nach diesem Sein oder Nichtsein. Und das ist die Ursache für unser ganzes Dukkha. Würden wir die Dinge einfach so sehen, wie sie sind, wäre da kein Dukkha. Aber da wir sie nicht sehen können, sondern nach ihnen greifen, kommt automatisch das Dukkha mit in unser Leben. Die dritte der edlen Wahrheiten ist einfach eine ganz simple Aussage. Es gibt ein Ende von allem diesem Dukkha. Das ist ganz einfache Aussage. Und die vierte der edlen Wahrheiten ist der Weg, der zum Ende von allem Dukkha führt. Das ist der achtfache Pfad oder kurz ausgedrückt, die drei Säulen von Sila, Samadhi und Panya. Sila ist die Tugend. Samadhi ist Konzentration und Achtsamkeit. Und Panya ist die Weisheit, die die Fesseln zuletzt durchschneidet. Die Fesseln, die uns an den Kreislauf der Wiedergeburten bindet. Weisheit, das ist nicht Wissen. Merkt euch das. Wenn wir das alles erlesen könnten, wenn wir die Weisheit durch Bücher erlesen könnten, dann wären wir schon alle frei. Da wir das nicht können und Weisheit nicht Wissen ist, müssen wir den Weg der Weisheit lernen. Und der Weg der Weisheit geht übers Herz und nicht über den Verstand. Und es ist schwierig. Wir müssen, wenn wir die Schwierigkeiten in unserem Leben ausräumen wollen, unser Herz trainieren. Und das Herz ist genau hier, genau im Zentrum. Im Zentrum des Brustkorbs und ganz, ganz nahe an dem physikalischen Herz. Weil das ist nämlich das Chitta. Und Chitta ist das Herz und der Geist oder Herz und Verstand. Und das ist die Kommandozentrale. Die bestimmt, was abgeht. Und nichts anderes. Das Chitta, Vergleich in der Welt, ist der Autofahrer und der Körper ist das Auto. Wenn der Autofahrer den Schlüssel nicht rumdreht, dann rührt sich nichts im Karton. Das Auto macht keinen Mucks. Wenn der Autofahrer nicht nach links oder rechts zieht oder die Bremse oder das Gaspedal drückt, rührt sich nichts. Und genauso ist es mit dem Chitta. Wenn das Chitta nicht will, dann rührt sich nichts im Karton. Oder wenn das Chitta mal irgendwo hingeht, dann rührt sich nichts im Karton. Dann ist der Körper nämlich vollkommen still. Der tut nichts. Der tut nichts, außer atmen oder das Herz pumpt. Das sind die einzigen Körperfunktionen, die automatisch da sind. Alles andere, jede Bewegung, jede Schnäufele, das ist von unserem Chitta. Das ist die Kommandozentrale. Und auf die müssen wir uns konzentrieren. Auf die müssen wir uns konzentrieren, wenn wir den Weg rausfinden wollen. Weil die müssen wir reinigen. Weil die ist nämlich verunreinigt. Das ist der Weg. Sila. Sila ist Tugend. Und ich bitte euch, wirklich, ganz genau zuzuhören. Die fünf Tugendregeln, die sind da zum Einhalten. Die sind nicht da, um damit zu spielen. Ich erwähne sie ganz kurz. Ihr könnt es euch nachlesen, irgendwo in der größeren Beschreibung oder besseren Beschreibung. Die erste Tugendregel, ich übe mich darin, keinem Lebewesen Leid zuzufügen. Die zweite Tugendregel, ich nehme nicht das oder ich übe mich darin, nicht das zu nehmen, was mir nicht gegeben wurde. Das heißt nicht nur stehlen. nicht das nehmen, was einem nicht gegeben wurde. Die dritte Tugendregel, ich übe mich darin, keine unwahre, keine unrechte, keine harte Rede zu führen und keine Lügen zu verbreiten. Die vierte Tugendregel, kein sexueller Missbrauch. Sexueller Missbrauch. Eine Frau, ein Mann, das ist es. Treue. Nicht ein Mann, zwei Frauen oder eine Frau, zwei Männer. Sexueller Missbrauch ist der sexuelle Missbrauch mit Untergebenen, mit Abhängigen, die Macht oder das Geld, das man hat, dazu auszunutzen, den anderen sexuell zu benutzen. Das ist sexueller Missbrauch. Oder der sexuelle Missbrauch mit Tieren gehört genauso dazu. Und die fünfte, kein Alkohol und keine Drogen. Kein Alkohol und keine Drogen. Das sind die fünf Tugendregeln. Und die sind dazu da, um sie einzuhalten. Oder sie sind dazu da, um uns täglich darin zu erinnern, sie zu versuchen einzuhalten. Warum? Sie dienen zu unserem Schutz. Ihr habt euch nicht verhört. Sie dienen zu unserem Schutz. Und deswegen hat sie uns der erhabene Buddha gegeben. Er hat sie allen Laien gegeben, zu ihrem Schutz nicht hinunterzufallen in die unteren Welten. Und die unteren Welten beginnen mit der Tierwelt, der Geisterwelt, der Dämonenwelt und dann den höllischen Welten. Nehmt das nicht auf die leichte Schulter. Ihr könnt es glauben oder nicht. Das ist wurscht egal. Es ist so. Das Glauben oder nicht das oder nicht Glauben ist ein, es hat nichts damit zu tun, ob Dinge existieren oder nicht. Ob wir nun an Karma glauben, an gutes Karma, das gute Resultate erwirkt, oder schlechtes Karma, das schlechte Resultate erwirkt. Oder die Verletzung der Sittenregeln, die uns in die unteren Bereiche führen. Ob wir daran glauben, dass Großzügigkeit eine Tugend ist oder dies oder jenes. Heißt nicht, wenn wir es nicht glauben, dass sie nicht existieren. Sie existieren für uns, ob wir es glauben oder nicht. Es ist dasselbe als Beispiel in der Welt. Würden wir alle, die ganze Menschheit, in eine Höhle leben. In dieser Höhle, die wir als Welt bezeichnen. Und irgendwann, irgendeiner oder mehrere finden den Weg raus aus dieser Höhle und sehen zum ersten Mal Sonne, Mond und Sterne. Sie sehen, wie die aufgehen und wie sie untergehen. Sie sehen, wie sie sich verschieben und so weiter. Sie kommen zurück in der Höhle und erzählen den Menschen, dass es das gibt. Die Menschen glauben das nicht, weil sie seit ihrer Geburt das nicht gesehen haben. Das, was ich nicht sehen kann, das gibt es nicht. Ganz einfach. Und das ist unser Ticket runter. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Wenn wir es sehen wollen, dann können wir es auch erfahren. Wir können in diese Bereiche reingehen. Wir können Karma erfahren. Wir können gutes Karma erfahren und schlechtes Karma erfahren. Wir erfahren sowieso jeden Tag, aber wir machen unsere Augen zu. Wir wollen es nicht sehen. Wir machen immer die anderen dafür verantwortlich. Speziell für schlechtes Karma. Wenn uns dies Missgeschick passiert oder jenes Missgeschick passiert, dann ist deran schuld oder das schuld oder die Umgebung ist schuld oder die Regierung ist schuld oder der Staat ist schuld oder die, was weiß ich noch. Nie sind wir die Schuldigen. Wir sind es, die das in Gang gebracht haben. Und wir sind es, die es erfahren. Das ist Kammer. Das ist unbarmherzig. Wer sät, der wird ernten. Und wer Liebe sät, der wird keinen Hass ernten, sondern der wird Liebe ernten. Und wer Hass sät, der wird keine Liebe ernten, sondern Hass. Und wer mit dem Schwert tötet, der wird durch das Schwert umkommen. Das ist gar nicht so falsch, was Jesus gesagt hat. Und das ist Kammer. Das, was wir jetzt in diesem Moment erfahren, ist das, was wir früher gemacht haben. Ob wir uns daran erinnern können, ob wir uns daran erinnern wollen, hat nichts damit zu tun. Das ist das. Und genau das, was wir jetzt erfahren, ist das, was wir früher ausgesät haben. Natürlich hat Kammer eine gewisse Reifezeit. Wenn wir jetzt etwas tun, dann wird die Reifezeit vielleicht ein halbes Leben sein oder vielleicht nur 10 Jahre oder vielleicht ein Leben oder 10 Leben, je nachdem Kammer. Genauso wie der Bauer, wenn er seinen Weizen sät, dann weiß er, in 6 Monaten kann er ihn ernten. Wenn er seinen Apfelbaum pflanzt, dann weiß er, dann muss er ein paar Jahre warten, bevor er die erste Frucht trägt. Und genauso ist es mit Kammer. Das kommt nicht immer gleich heute oder morgen, sondern das hat einfach seine Reifezeit. Das muss reifen wie jede andere Frucht. Und jede Frucht hat ihre Reifezeit. Jedes Gemüse und jede Pflanze hat ihre Reifezeit. Und genauso ist es mit Kammer. Und das macht es uns vergessen, dass wir es sind, die dieses Kammer gesät haben. Das ist so, als ob wir oben irgendwo auf dem Berg sind, im Schnee und treten einen kleinen Schneeball los. Und dieser Schneeball läuft in Zeitlupe runter den Berg. Nicht wie normal, schnell. Und wir gehen runter. Und 5 Jahre später kommt diese Lawine und zerstört unser Haus. Und wir machen denjenigen, der gestern da hochgegangen ist, schuldig, dass er die Lawine losgetreten hat. Vergessen dabei, dass wir es waren. Nehmt das ernst. Nehmt das wirklich ernst. Kammer ist das Gesetz, das das ganze Universum durchzieht. Ob es Mensch ist, ob es Tier ist, ob es andere Wesen sind. Jeder ist der Erbe seines Kammers. Und da kommen wir einfach nicht drum herum. Ob wir es wollen, ob nicht. Ob wir uns darin erinnern können oder nicht. Wir können es sehen, wenn wir anfangen, unsere Augen zu öffnen. Wenn wir sehen, was wir dem anderen austeilen und dann darauf warten, was wir zurückbekommen. Dann können wir anfangen, es zu sehen. Es gibt doch das deutsche Sprichwort, was du nicht willst, dass dir man tut, das füg auch keinem anderen zu. Und warum richten wir uns nicht danach? Weil mir in dem Moment kommt Hass hoch und dann schlagen wir dem eine rein oder erwidern ein böses Wort, weil wir einfach nicht in der Lage sind, die Emotionen, die bei uns hochkommen, unter Kontrolle zu halten. Und deswegen handeln wir unserem Charakter entsprechend oder unseren Bestimmungen entsprechend oder unserem Kammer entsprechend. Und damit verstärkt man das Kammer. Das Erste ist erstmal durchzuschnaufen, bevor wir reagieren. Einmal durchzuschnaufen und dann überlegen, ob das, was wir tun, dem anderen hilfreich ist. Oder ob das, was wir dem anderen zufügen, wir wollen, dass es uns zugefügt wird. Überlegt euch das. Und wenn ihr nach dem Motto handelt, dass das, was ihr dem anderen zufügt, dass das auch euch zugefügt wird, dann müsste es passieren, dass in einigen Jahren oder im nächsten Leben, dass ihr ein viel zufriedeneres Leben habt. Da kann nämlich nichts mehr kommen, was euch schädlich, nein, nicht was euch schädlich ist, was euch unangenehm ist. Weil ihr nämlich niemand anderen, keinem anderen Lebewesen etwas Unangenehmes zufügt. Kann man das Gesetz, das das ganze Universum durchzieht. Samadhi. Klingt schön. Samadhi heißt Konzentration, die Fähigkeit, sich auf einen Punkt zu konzentrieren. Und ist Achtsamkeit. Achtsamkeit und Samadhi, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, gehen Hand in Hand. Achtsamkeit ist, dass wir gewahr sind, was in diesem Moment vor sich geht. Das ist Achtsamkeit. Gewahr sein. Nicht zu urteilen, dieses passiert oder jenes passiert oder denken, ich atme jetzt ein oder ich atme jetzt aus, sondern gewahr sein. Einfach wahrnehmen. Der Atem kommt rein, der Atem kommt raus. Die Wahrnehmung oder die Achtsamkeit ist das Fundament jeglicher Praxis. Sind wir unachtsam, tun wir Dinge unserem Karma entsprechend, unseren Neigungen entsprechend. Und wenn diese Neigungen schlecht sind, dann wird ein schlechtes Karma daraus resultieren. Also Achtsamkeit. Achtsamkeit und Achtsamkeit. Wenn wir die Meditation auf den Atem machen, dann sind wir achtsam, wir konzentrieren uns nur auf die Nasenspitze, wenn wir die Atemmeditation machen. Da. Die Konzentration geht nur auf die Nasenspitze. Und die Achtsamkeit ist gewahr, wie der Atem reingeht und wieder rausgeht. Wie er reingeht und wie er rausgeht. Und die Achtsamkeit ist sich dessen bewusst, dass der Atem tief ist oder flach ist, dass der Einatmen länger ist oder kürzer ist. Das ist Achtsamkeit. Nicht versuchen, den Atem zu kontrollieren, dass der Atem kürzer wird oder länger wird oder feiner wird oder heftiger wird. Das ist nicht Achtsamkeit. Achtsamkeit nimmt einfach wahr. Das ist Achtsamkeit. Sie nimmt einfach wahr. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig, dieses Wahrnehmen, diese Fähigkeit des Wahrnehmens zu entwickeln? Wir sind Beobachter. Und wir beobachten ein Objekt. So. Wenn das ein Objekt ist außerhalb unseres Körperbereiches, dann fällt es uns einfach, dieses Objekt zu beobachten. Wenn wir eine Rose sehen oder wenn wir ein Tier sehen, für uns ist es einfach, wir sind Waldmönche und wir sind hauptsächlich nur Tiere. Wenn wir ein Tier beobachten und es sehen, wie es springt oder wie es läuft oder wie es davonläuft oder wie es Wasser trinkt oder wie es dieses tut oder jenes tut, dann ist das Tier das Objekt. Und der Beobachter sind wir. Und dasselbe Prinzip gilt, wenn wir den Atem beobachten. Der Atem ist das Objekt. Und das, was weiß, die Achtsamkeit oder die Gewahrheit, die sich darüber bewusst ist, ist der Beobachter oder können wir als den Beobachter bezeichnen, wie nachdem. Das sind alles Bezeichnungen. Wir müssen das finden. Warum müssen wir das finden? Weil im Laufe unserer Konzentrationsfähigkeit oder im Laufe unserer Samadhi-Praxis wird aus den zwei Punkten der Beobachter und das beobachte Objekt ein Punkt. Dann gibt es in diesem Moment keinen Beobachter mehr. Und dann gibt es in diesem Moment kein beobachtetes Objekt mehr. Und das bezeichnet man als Einspitzigkeit. Eine Spitze. Und das heißt, dass in diesem Moment, wenn man es ganz langsam, manchmal ist es langsam, manchmal ist es ziemlich schnell, wenn man in der Meditation sitzt und auf den Atem schaut, dass der Atem so subtil wird, so fein wird, dass wir ihn nicht mehr wahrnehmen. Und dann kommt die Wahrnehmung hoch, der Atem ist zu Ende. Und dann, wenn wir weiter bei der Achtsamkeit bleiben oder weiter bei dieser Gewahrheit bleiben, dann verschwindet der Körper. Langsam oder schnell. Aus unserem Bewusstsein. Vollkommen. Ist kein Körper, als ob kein Körper mehr da sitzt. Und nicht nur das. Nicht nur der Körper verschwindet, sondern dass die ganze Welt, der ganze Kosmos, verschwindet aus unserem Bewusstsein. So. Und das ist wirklich Einspitzigkeit. Im Pali wird es als das tiefe Samadhi, als das Apana Samadhi bezeichnet. Und das ist, was jedem von uns zur Verfügung ist. Wir müssen uns nur ein bisschen anstrengen. Das tiefe Samadhi. Das Upacara Samadhi oder die angrenzende Sammlung ist eine Vorstufe davon. Das ist eine Vorstufe, wenn man auf hoher See, hohen Wellen und Sturm plötzlich in den Hafen einläuft. Und in dem Moment, wo man im Hafen ist, da fühlt man sich sicher. In dem Moment, wo man aus dem Hafen ausläuft, da ist die ganze Welt wieder überein. Oder, anderes Beispiel, inmitten eines Sturmes und Gewitters, Donner, Blitz und Hagel, finden wir eine Glashütte. Wir treten hinein. Wir sehen zwar den Donner und den Blitz und den Hagel noch, aber er berührt uns nicht mehr. Das ist Upacara Samadhi oder die angrenzende Sammlung. Im Moment, wo wir die Glastüre wieder öffnen und rausgehen, dann ist alles wieder dasselbe. Alles berührt uns. Alles dringt auf uns ein. Wir sind nicht mehr objektiv, sondern werden wieder subjektiv. So. Das sind die zwei Formen von den drei Formen von Samadhi. Es gibt noch die Kanika Samadhi. Das ist die ganze kurze momentane. Die kann vielleicht einen Augenblick dauern. Und da gehen wir ganz tief in das tiefe Samadhi rein. Wenn wir rauskommen, in den meisten Fällen sind wir dann in der angrenzenden Sammlung. Da das aber so selten ist, erwähne ich das nicht speziell. Was das häufigste ist, ist das Upacara Samadhi. So. Diese Dinge sind wichtig. Wir müssen den Geist ausruhen. Wir müssen ihn endlich einmal zur Ruhe bringen. Den Körper legen wir jeden Abend hin, weil wir müde und ausgespannt sind und entspannen ihn. Und wann haben wir zum letzten Mal unseren Geist entspannt? Wann, bitteschön? Seitdem wir geboren sind, ist er nicht zur Ruhe gekommen. Ist er nicht einmal richtig zur Ruhe gekommen. Das Upacara Samadhi ist noch nicht die tiefe Ruhe. Das Apana Samadhi ist die tiefe Ruhe. Wann haben wir unseren Geist zum letzten Mal zur Ruhe gelegt? Fragt euch das mal. Euren Körper, da gibt's keine Frage. Den legt er jeden Abend zur Ruhe. Euren Körper wascht er einmal oder zweimal oder dreimal am Tag. Und wann wascht er euren Geist? Was glaubst du mir, der stinkt? Der stinkt zum Himmel. Und es ist nicht nur ein Sprichwort. Die Devas riechen nämlich den Geist, die riechen nicht den Körper. Devas sind himmlische Wesen. Und wenn Geist verschmutzt ist, dann halten sie sich von diesem Menschen entfernt. Und Verschmutzung für die Devas, die schlimmste Art von Verschmutzung, ist die Nichteinhaltung der Tugendregeln. Da sagen sie, die Menschen stinken. Und deswegen sind die nicht in Städten und größeren Ansiedlungen zu finden. Die sind in den tiefen Wäldern, sind sie. Da kann man sie finden. da sind sie zu Hause. Aber in großen Städten, da wo der Dschungel, der Betondschungel und der Dschungel des Bösen anfängt, da kommen sie nicht hin, weil das stinkt. So, also wascht euren Geist. Wascht ihn erstmal mit der Ruhe, mit der angrenzenden Sammlung oder mit der tiefen Sammlung. Das ist keine Option. Liebe Leute, das ist keine Option. Wenn ihr wirklich Interesse habt, da mal ein bisschen Ordnung in euren Verstand reinzubringen, ein bisschen Ordnung in euer Chitta reinzubringen, ein bisschen Ordnung in euer Leben reinzubringen, ist das keine Option. Wenn ihr arbeiten geht und nicht schlaft, wie lange haltet ihr das aus? Ein Tag, zwei Tage, drei Tage, dann fällt er um. Der Geist muss sich genauso für die geistige Arbeit ausruhen können. Wenn der rumspringt wie ein Affe, und das tut er normalerweise, und jeder weiß das, der Meditation angefangen hat oder Meditation macht, nach ein, zwei Atemzügen ist der Geist irgendwo in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und da bleibt er für eine halbe Stunde, bis er mal wieder zurückkommt. So. Er ist uns entwischt. Er ist nämlich ein Schlawiner. Er haut uns ständig ab. Und wir sind, und da liegt unsere gesamte Anstrengung drin. Und da liegt unsere gesamte Entschlossenheit drin. Sobald wir merken, dass der Geist uns entwischt ist, ziehen wir den Geist zurück und tun wieder auf die Nasenspitze. Eine andere Option für Menschen, die viel denken, also alle Studierten oder sowas, die können sich ein anderes Hilfsmittel nehmen. Und zwar ist es die mentale Repetition des Wortes Buddha, Dhammo oder Sangho. Buddha, 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 Buddha. Wenn so lange wir Buddha denken, oder Dhammo oder Sangho, kann kein anderer Gedanke in den Geist eindringen. Und das kann für viele eine hilfreiche Ergänzung sein. Weil wenn man nämlich anfängt und der Geist ist vollkommen wirr und man hält sich auf dem Atem fest, dann ist der Geist schnell weg. Wenn wir das Buddha machen, dann mindestens oder normalerweise nach einer halben Stunde ist der Geist so ruhig. Ziemlich ruhig. Und er kann genauso ruhig werden wie bei der Atembetrachtung. Der kann so ruhig werden, so fest, dass wir zum Schluss nicht mal mehr den einen Gedanken Buddha rausbringen. Und dann passiert genau dasselbe. Dann wissen wir, dass wir nicht mehr denken können. Und dann rutschen wir ins Apanasamadhi, ins tiefe Samadhi. So. Zwei Methoden. Und, ja, mach mal bitte das Fenster auf, das ist heiß. Die Hitze eures Geistes, die da schwitzt. Also, habt ihr das kapiert, ne? Samadhi ist keine Option. Ihr wascht euren Körper, oder ist das eine Option für euch? Lauft doch mal rum. Wascht doch euch doch mal 10 oder 20 Tage nicht. Ja? Für euch ist es keine Option. Und wenn ihr Meditation oder Geistestraining macht, und das ist nichts anderes, ich glaube, das Thema heißt Citta Bhavana, oder? Und Citta Bhavana ist Geistestraining. Ja, dann ist das keine Option. Man muss den Geist waschen, man muss den Geist zur Ruhe bringen. Geistestraining. Was heißt Training? Das heißt nicht einmal versuchen. Das heißt, den Geist trainieren. So, wir kennen das Trainieren. Wir kennen das Trainieren von Jugend auf an. So, was machen wir als erstes, wenn wir geboren werden? Zuerst mal lernen wir zu verdauen. Wir trainieren den Magen richtig zu verdauen. So, als nächstes lernen wir zu laufen. Wie lange dauert das? Ja, 1,5 Jahre. Wenn es uns gelingt, auf den Füßen zu stehen, dann grinsen wir. Und wenn wir umfallen, dann weinen wir. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Wenn nicht, dann versucht es. Wie viel Schmerzen, wie viel Dellen, wie oft haben wir uns aufgeschürft? Haben wir das aufgegeben? Haben wir das Laufen aufgegeben? Wer hat es von euch aufgegeben? Nur weil die Schmerzen so groß sind. Ich glaube niemand, weil jeder das wollte. Jeder wollte laufen lernen. So, beim Geistestraining. Wir wollen das geistige Laufen lernen. Und dann müssen wir halt durch allen Schmerz durch, solange bis wir es können. Da gibt's keinen anderen Weg. Genauso wie beim Laufen. Gibt's keinen anderen Weg. Ja, und nachdem er laufen gelernt hat, habt ihr angefangen zu sprechen. Und wie lange hat das gedauert? 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Und wie verzweifelt waren wir, wenn die Mutter uns nicht verstanden hat oder der Vater uns nicht verstanden hat. Wir wollten das und die haben was anderes verstanden. So, da haben wir unser Sprachwerkzeug trainiert. Vorher haben wir unser Gehwerkzeug oder unseren Körper trainiert. Und dann ist es noch nicht zu Ende. Bevor wir den Körper richtig benutzen können zu unserem Vergnügen, und dann müssen wir noch den Geist trainieren. Und den haben wir ziemlich lange trainiert. Bis wir ungefähr 14 oder 15 sind. Bis wir richtig denken können. Also, laufen können wir. Sprechen können wir. Denken können wir. Wie lange hat es gedauert? 15 Jahre. So. Und jetzt müssen wir den Geist trainieren lernen. So. Ja. Egal welches Alter. Jetzt anfangen. Jetzt in dem Moment. Umso eher können wir es auch. Die Schwierigkeiten, die kommen, die kommen. Ob wir sie sehen wollen oder nicht. Ob wir ihnen aus dem Weg gehen oder nicht. Die kommen. Die sind da. Wir nehmen sie nur nicht wahr. Normalerweise, wenn wir das sehen oder wenn wir ein Buch lesen, dann nehmen wir die Schwierigkeiten des Sitzens nicht wahr. Da brechen uns nicht die Knochen ab. Beim Lesen. Aber sobald wir mal 1 Stunde oder 2 Stunden meditieren, da brechen sofort die Knochen ab und da denkt man sterben. Ja, ist das so. Wenn man im Flugzeug, ich bin jetzt 11 Stunden im Flugzeug gesessen. Ja, sitzt doch mal 11 Stunden, sitzt doch mal die Nacht durch. Dann wird's interessant. Dann wird's wirklich interessant. Und wo kommen die Schwierigkeiten her? Die kommen nicht aus dem Körper. Die erzeugt niemand anders als das Citta. Oder, klarer gesagt, das verunreinigte Citta. Und die Verunreinigungen sind nichts anderes als die Kilesas. Bei uns werden sie Kilesas genannt. Das sind die Fänge oder die Arme von Avijja, von Gier, Hass und Verblendung. Und die Arme von Gier, Hass und Verblendung. Das heißt Kilesas. Und die stören uns. Und die stören uns. So dass wir aufgeben. Und das ist genau ihre Absicht. Die wollen uns daran hindern, dass wir etwas tun, um sie zu entthronen. Um die Macht von Avijja zu mindern. Um die Macht von Gier und Hass zu vermindern. Das ist nämlich das Geistestraining. Und sie werden alle Macht, die ihnen zur Verfügung steht, oder besser gesagt, die wir ihnen zur Verfügung stellen, dazu benutzen, um uns selbst abzuhalten. Überlegt euch das. Wir geben Gier und Hass die Möglichkeit, Gier, Hass und Verblendung die Möglichkeit, uns zu führen, so wie sie es wollen. Aber wir sind es gleichzeitig auch, die die Rechnung dafür bezahlen. Das ist so, als wenn wir eine schöne, saubere Wohnung haben, schön aufgeräumt, fein, so nach dem deutschen, wahrscheinlich auch österreichischen Standard, dass da nichts in Unruhe am falschen Platz sein darf. Und dann klingelt jemand an der Tür. Und dann sehen wir, das sind Rabauken und Halunken, Und wenn wir das sehen, machen wir doch die Tür nicht auf. Wir wollen doch nicht, dass unsere schöne Wohnung zerstört wird. Bei unserer geistigen Wohnung machen wir das nicht. Da lassen wir jeden rein. Wir laden jeden Gedanken, jede Erinnerung ein. Kommt schön her und macht unser Herz kaputt. Brennt unser Herz zugrunde, weil das Herz steht wieder auf. Da laden wir jeden ein. Bei unserer physikalischen Wohnung oder auch bei unserem physikalischen Körper. Da haben wir es kapiert. Bei unserem geistigen Haus, das ständig in Unruhe und Aufregung ist, da haben wir es noch nicht kapiert, dass wir es sind, die die Halunken und das Teufelszeug einladen. Ha? Denkt mal sauber, langsam und gründlich darüber nach. Wir sind es, die diese Gedanken, die diese Erinnerungen, die diese Gefühle reinlassen. Und wir sind es, wenn ich von Gefühlen spreche, dann spreche ich nicht von Emotionen. Und wir sind es, die diese Gefühle zu Emotionen umbauen. Und Emotion ist Gier, Hass, Neid und was weiß ich noch alles. Weil Gefühl oder Pali-Wort, Vedana, ist ein ganz einfaches Gefühl. Das ist entweder neutral, das ist entweder angenehm oder ist unangenehm. So. Das alles. Und dann kommt ein lieber Gedanke und sagt, das will ich nicht. So. Und dann sind wir in Schwierigkeiten. Das verstärkt nämlich gleich das unangenehme Gefühl und dann wird es noch unangenehmer. Und dann kommt noch eine Erinnerung dazu, die sagt, das habe ich doch schon mal gehabt. Das will ich wirklich nicht. Und dann wird es noch unangenehmer. Noch unangenehmer. So lange, bis wir es nicht mehr ertragen können. Dass das Ganze innerhalb von Sekunden entsteht, das wissen wir. Oder das können wir uns vorstellen. Aber dass wir in der Lage dazu sind, wenn wir unsere Achtsamkeit schärfen, das mitzubekommen, das wisst ihr vielleicht noch nicht. Das kann man ganz genau verfolgen, diese Kette. Und wir sind es, die das Feuer schüren, die das Holz schüren, immer ins Feuer. Und immer heißer und immer heißer und immer heißer. So lange, bis es so heiß ist, dass wir Wasser suchen müssen. Kaltes Wasser. Um uns abzulöschen. Das heißt, entweder den Hass rauslassen, am nächsten Objekt oder am nächsten Wesen oder der Gier folgen, das oder jenes zu kaufen. Und das passiert nicht nur einmal in der Woche, das passiert minütlich. Jede Minute, das wollen wir haben, jenes wollen wir haben, dies wollen wir nicht haben und das wollen wir nicht haben und das wünschen wir uns und warum ist es so und so weiter und so fort. Geht doch ständig in unserem Geist vor sich. Ständig. Bloß haben wir unsere Achtsamkeit nicht darauf gerichtet. Wir sehen es nicht. Wir sehen es wirklich nicht. Und wenn wir es sehen, dann wollen wir es nicht sehen. Wir wollen es nicht wahrhaben, dass das so ist. Weil wir wollen den Vergnügungen nachgehen. Das ist es doch. Wir wollen ein Buch lesen, ein nettes Buch. Ach, lass die Meditation. Ein nettes Buch ist doch viel schöner. Oder einen Vortrag hören, oder das oder jenes. Oder eine Musik-CD einlegen, oder was weiß ich noch. Oder Fernsehen gucken, oder ins Kino gehen, oder in die Bar gehen, oder in die Kneipe gehen, oder einen Menschen kennenlernen. Ne? Alle schöne Ablenkung. Das Gefühl ist immer noch da. Ob wir es jetzt machen oder nicht, ne? Ob wir dem abhauen oder nicht. Weil das Gefühl hat seine eigene Dynamik. Ein Gefühl entsteht und es vergeht. Entsprechend seiner Naturgesetze. Wenn wir oder hätten wir die Geduld, das mal zu beobachten, dass das Gefühl einfach kommt und vergeht. Ja, wo ist dann das Problem? Und wir reagieren nicht darauf. Dann sehen wir nämlich, dass die meisten Sachen, seien es Gefühle, Gedanken, Erinnerungen Und selbst noch das Bewusstsein, das ist am schwierigsten wahrzunehmen. Einfach entstehen und vergehen. Entstehen und vergehen. Entstehen und vergehen. Ihrem eigenen Gesetz entsprechend. Ohne dass wir das Geringste dazu tun können, dass sie weggehen. Habe ich ein unangenehmes Gefühl? Habt ihr das schon mal versucht? Das soll weggehen. Und ist es weggegangen? Ich glaube nicht. Dasselbe ist beim angenehmen Gefühl. Also was machen wir, da es nicht weggeht? Rennen wir davon. Und zwar, wie rennen wir davon? In unserem Geist. Und das tun wir nicht nur bei unangenehmen Gefühlen, sondern das tun wir auch bei angenehmen Gefühlen. Interessant. Ja? Bei unangenehmen Gefühlen fragen wir nach dem Auslöser und schauen, untersuchen nach dem Grund und dann beseitigen wir den Grund für das unangenehme Gefühl. Bei dem angenehmen Gefühl wollen wir das natürlich verlängern. Und dann schauen wir nach den Situationen, die es erzeugt hat. Anstatt, dass wir irgendwann mal dabei bleiben und schauen, wie es entsteht und wie es vergeht. So. Wir rennen also nicht nur den angenehmen Gefühlen davon und den unangenehmen. Beiden rennen wir davon. Wir wollen sie einfach nicht wahrhaben. Oder, anders gesagt, wir wollen es einfach nicht wahrhaben, dass die Dinge Anicca sind. Dass die Dinge einfach entstehen. Und vergehen, entstehen und vergehen, ohne dass wir irgendetwas daran ändern können. Das Einzige, was wir daran ändern können, ist uns damit zufrieden geben, dass die Dinge entstehen und vergehen. Und dann haben wir nämlich gar keine Probleme mehr. Sehen wir die Dinge, dass das die wahre Natur der Dinge ist, dass die Dinge entstehen und vergehen, dass Gefühle entstehen und vergehen, Gedanken entstehen und vergehen, Bewusstsein entsteht und vergeht, Assoziationen und Gedächtnis entstehen und vergehen. Entstehen und vergehen. Ja, wo sind dann unsere Probleme? Blip. Und dann kommen sie und blip gehen sie. Blip kommen sie und blip gehen sie. So. Und wir sind es, die darauf reagieren. Und indem wir darauf reagieren, weil wir dies wollen oder dies nicht wollen, andere Option gibt es nicht, da machen wir uns das Dukkha. Da bereiten wir uns das Dukkha. Da bereiten wir uns das Leid. Also, schaut euch das an. Entstehen und vergehen. Wir wissen es alles. Die ganze Welt. Wir wissen, wir sind geboren und wir müssen sterben. So, wir sind geboren worden. Irgendwann müssen wir mal sterben. Oder habt ihr schon mal einen gesehen, der noch nicht gestorben ist? Ich glaube nicht. Also, müssen wir sterben. Wann wir sterben müssen, das ist so ziemlich festgelegt, wenn wir geboren werden. So unser Kammer. Wir wissen es nicht. Aber die Uhr tickt. Beim einen tickt sie langsamer, beim anderen schneller. Und es ist gut, dass wir es nicht wissen. Also, wir sind geboren und wir werden sterben. Irgendwann wird jeder von uns sterben. So, und was machen wir bitteschön mit unserem Leben? Wir arbeiten, wir schlafen, wir essen und wir hausen den Körper. Wir machen Arbeit für den Körper. Wir verdienen Geld, um den Körper zu ernähren. Wir verdienen Geld, um den Körper zu hausen. Wir verdienen Geld, um den Körper zu säubern. Wir verdienen Geld, um den Körper schlafen zu legen. Bequem schlafen zu legen. Habe jetzt noch was vergessen? Ich weiß es nicht. Aber es ist auch egal. So, vom Anfang unseres Lebens bis hin zum Ende unseres Lebens. Mehr oder weniger. Und dann müssen wir den Körper abgeben. Und womit haben wir uns die ganze Zeit beschäftigt? Mit etwas, was vergänglich ist. Wo haben wir unser ganzes Potenzial investiert? Unsere ganze geistigen Fähigkeiten. Wohin haben wir die investiert? In etwas, was dem Untergang geweiht ist. Also vollkommen sinnlos. Vollkommen sinnlos. Die paar Minuten, die wir mal anderen Dingen gewidmet haben. Sind die das wert? Fragt euch das. Fragt euch das wirklich. Ist das das wert? So viel Energie, so viel Potenzial in etwas zu investieren, was dem Untergang geweiht ist. Das muss sowieso sterben, ob er wollt oder nicht. Das muss sterben. Das geht einfach. Und die Leute, die über 40 oder 50 sind, die merken, wie plötzlich gewisse Funktionen des Körpers dann anfangen auszusetzen. Zack, und dann geht es einfach nicht mehr. Und dann wird es schlimmer. Dann fängt nämlich der Körper an, langsam zu zerfallen. So ab 45 fängt er an zu zerfallen. Da kann man einfach nicht mehr so, wie man früher mal konnte. Solange man jung ist, und ich war auch jung, glaubt man das natürlich nicht. Aber dann, wenn man das erste Mal die Treppe runtergeht und das Knie setzt aus und anstatt dass man runtergeht, fällt man runter, dann merkt man das. Da hat sich was geändert. Und dann fällt es immer häufiger aus. Dann stolpert man und plötzlich die Funktion des Knies ist dann nicht mehr dieselbe. So. Und dann fängt der an, der Rücken. Und dann fangen die Zähne an. Und so weiter und so fort. Und dann wird man älter und dann fangen die Ohren an. Und die Sehkraft. Alles wird weniger. So. Und was haben wir? Und das bitte ich euch. Fragt euch mal, was habt ihr in eurem Leben gemacht, was ihr mitnehmen könnt? Den Körper könnt ihr nicht mitgehen. Der geht unter die Erde oder ins Feuer. Oder wird einfach von anderen Tieren aufgefressen. Oder verschwindet in den Wellen. Oder was auch immer. Der geht nicht mit. Was habt ihr mit eurem Leben gemacht? Fragt euch das. Was ihr mit hinübernehmen könnt. Das Geld könnt ihr auch nicht mit übernehmen. Die Macht, die Ehre, den Ruhm auch nicht. Die sind alle an die Welt gebunden. Also, was habt ihr? Was habt ihr gemacht? Und ist das, was ihr macht, sinnvoll? Fragt euch das. Das ist euer Leben, nicht meins. Für mein Leben habe ich die Entscheidung gefunden. Und nicht gesagt, ich bin Mensch mit Herz und Seele. Voll dabei. Ich habe das nämlich alles durchgemacht. Und ich habe mit 33 oder was es auch war, habe ich mir entschlossen, alles wegzuschmeißen. Weil ich genau diesen Gedankenvorgang bei mir durchexerziert habe. Was hast du davon? Hast doch alles gehabt und bist nicht zufrieden. Das hast du schon gemacht, jenes hast du schon gemacht, dies hast du gesehen, das Land hast du gesehen, Geld hast du genug gehabt. Was soll das alles? Was bringt das uns alles? Heute bringt es uns Vergnügen und dann wollen wir es morgen nochmal. Und nochmal und nochmal. Wenn es uns wirklich Zufriedenheit bringen würde, dann bräuchten wir es doch nur einmal machen. Zack, und damit ist fertig. Nein, wir müssen es 1000 Mal machen. Und nach dem 1000 Mal wird es uns langweilig, da brauchen wir eine gewisse Variation. Da muss es ein bisschen interessanter werden. Dann darf das Eis nicht nur 5 Geschmacksrichtungen haben, wie es vor 50 Jahren gehabt hat, sondern jetzt muss es 60 oder 120 oder 300 verschiedene Geschmacksrichtungen geben. Die locken uns. Ne? Oder der Kuchen oder jener Kuchen. Oder was weiß ich auch noch. Oder der kolumbianische Kaffee oder der afrikanische Kaffee oder was weiß ich auch noch. Oder der Tee oder jener Tee. Immer was, richten wir unsere Hoffnung drauf. Auf irgendwas richten wir unsere Hoffnung drauf, dass das uns vom Dukkha erlöst. Nicht wahr? Und wir glauben diesen kleinen zwitschernden Vögelchen, die immer in unser Ohr piepen, wenn du das machst, dann wird das alles besser werden. Ja, sofort mache ich sofort. Und wechsel mal. Und haben wir das schon mal überprüft, ob wir da wirklich glücklich werden? Nö, wieso? Das hat er doch uns versprochen, das wird er doch schon halten. Fangt doch mal an, das zu überprüfen. Ob das, was euer Geist euch so schön verspricht, dass das euch zur Glücklichkeit oder zur Zufriedenheit führt, ob das auch wirklich eintritt. Da ist doch nichts dagegen einzuwenden. Wenn ihr in den Laden geht und euch irgendwas kauft, dann überprüft ihr das doch auch, ob das euren Notwendigkeiten entspricht, oder? Und wenn es nicht, dann gebt das wieder zurück oder macht einen Aufstand. Dass das die Versprechungen des Produktes nichts mit dem Produkt ein gemeinsam haben. Und in Europa muss es dann wahrscheinlich zurücknehmen, wenn man es ihm beweisen kann. Ja, jetzt macht es doch mal bitteschön mit eurem Geist. Der verspricht doch euch ständig irgendwas. Ständig flüstert er in euer Ohr, das muss ich jetzt machen und dann wird das alles besser werden. Und das ganze Dukkha wird verschwinden. Und dann macht er das und das Dukkha ist immer noch nicht verschwunden. Und dann redet er sich heraus und sagt, nee, das war nicht so richtig, das musst du so ändern oder das musst du so ändern oder das musst du so machen oder so machen. Und immer und immer und immer wieder fallen wir drauf rein. Warum? Weil er so schön zwitschert. Ganz süß. Wie Honig, dass er in unseren Schlund träufelt. Ach ja. Und aus diesem einen Grunde nennt es mein ehrwürdiger Lehrmeister Sugar-Coated Poison. Das heißt zuckerumhülltes Gift. Zuerst schmeckt man den Zucker und der ist schön süß. Und das Gift kommt automatisch mit. Das kriegt man meistens gar nicht mit. Erst wenn es sich da mal ein bisschen aufgestaut hat oder angestaut hat oder angesammelt hat, dann kriegen wir es plötzlich mit und dann suchen wir es, dann schauen wir nach dem Verursacher. Es ist mal eine andere Art und Weise, mal so über sein Leben zu reflektieren. Wenn ihr euch das anhört, wenn ihr jetzt den Talk oder diesen Vortrag euch anhört, dann ist das mal eine ganz andere Art und Weise, das Dhamma darzulegen. Nicht so gewohnt. Passt doch einfach mal auf, was da in eurem Gehirnkastel vor sich geht. Oder besser gesagt, was in eurem Chitta vor sich geht. Schaut doch mal jede Bewegung des Chittas an, wo es hin will. Ständig will es raus. Ständig will es dem entweichen. Und was will es entweichen? Der Wahrheit. Weil die Wahrheit will es nicht sehen. Die will es wirklich nicht sehen. Und wenn man Avijja übersetzt, ganz klar und einfach, heißt das nicht wissen. Nicht wissen. Ganz einfach. Nicht wissen. Das ist Avijja. Avijja Pataya Sankara. Avijja ist die Kondition für alle Phänomene zu entstehen. Und die Phänomene sind die Kondition für das Bewusstsein zu entstehen. Also, Avijja ist an der Anfangskette, ist das Anfangsursprung. Und das heißt ganz einfach, nicht wissen und doch wissen wollen. Nicht verstehen und doch verstehen wollen. Avijja will sich selber verstehen. Wird es nie schaffen. Deswegen können wir mit unserem Denkwerkzeug da nicht ran. Das können wir einfach nicht verstehen. Das ist unmöglich. Weil das Prinzip von Avijja ist das, was alles andere abdeckt. Das ist das, was die Freiheit abdeckt. Das ist das, was Nibbana abdeckt. Dieses Nicht-Wissen und doch wissen wollen. Dieses Nicht-Verstehen und doch verstehen wollen. Das ist das Grundprinzip von Avijja. Und unterhalb von Avijja regiert Moha. Moha ist die Illusion. Und die Illusion ist die Kombination der 5 Khandhas. Ich habe es ja schon vorher erwähnt, habe es aber nie gesagt. Das ist der Körper, das ist das Gefühl, das ist Gedächtnis und Assoziationen. Das ist Denken und Bewusstsein. Und das sind die 5 Elemente, aus denen wir bestehen. Nichts anderes.
Und Moha ist der Blender, der Mixer, in dem wir die fünf Elemente reintun. Und je nachdem, wie viel wir von dem einen Element reintun, kriegen wir eine andere Suppe raus. Und für diese Verschiedenheit gehen wir. Ihr wisst, wenn ihr mal gekocht habt, wenn man zu viel von dem reintut oder zu viel von dem rein, dann schmeckt es wieder ganz anders und manchmal schmeckt es richtig interessant. Und dann probiert man dieses aus und probiert man das aus. Aber im Grundeffekt oder im Grundprinzip sind da nur fünf Grundzutaten. Und diese fünf Grundzutaten im Pali heißen Rupa, Vedana, Sanya, Sankara und Vijnana. Da habt ihr vorhin erklärt, das ist der Körper, das ist Gefühl und bei Gefühl ist es nur angenehme Gefühl, unangenehme Gefühl, neutrale Gefühl. Sanya ist Gedächtnis, also Erinnerung und alle Assoziationen. Assoziationen sind etwas, wenn wir was sehen, dass wir das einklassifizieren. Das sind Assoziationen. Also wenn wir die Tür sehen, dann haben wir sie schon als Tür klassifiziert. Es braucht aber ein bisschen. Diejenigen, die irgendwann mal im Dschungel sind und die Geräusche nicht kennen, die merken ziemlich schnell, wie der Vorgang von Einsortieren in dieses oder jenes passiert. Im normalen Leben haben wir das schon alles so klassifiziert, dass das gleich zack hochkommt. Also, das ist Sanya. Das ist Gedächtnis, Erinnerung, Assoziationen. Und dann ist es das Denken, die Ideen, die Vorstellungen, die Meinungen. Und dann ist noch Bewusstsein. Ohne Bewusstsein passiert gar nichts. Das ist wie wenn die Lampe ausgeschaltet ist, dann sehen wir nichts, das ist dunkel. Bewusstsein schaltet die Lampe ein und dann können die anderen Sachen entstehen. Oder dann sehen wir die anderen Sachen. So. Mehr ist da nicht. Ein Beispiel. Wahrscheinlich alle von euch oder die meisten von euch haben mit Computern. Oder wenn sie keine Computer haben, dann haben sie ein TV, also ein Fernseher oder eine Klotze, wie man so schön sagt. Kann man nämlich klotzen und alles vergessen. Und in diese Klotze, versteht ihr das? Verstaat schon. Oder? In diese Klotze gehen drei Signale rein. Rot, Grün und Blau. So. Würden wir jetzt nur Rot, Grün und Blau auf unserem Fernseher sehen, hätte keiner Interesse, das auch noch für länger anzuschauen. Die Schattierungen von Rot, Grün und Blau und die Kombination von Rot, Grün und Blau machen diese ganze Scheinwelt. Habt ihr das verstanden? Reingeht Rot, Grün, Blau. Rauskommt ein Western oder ein Liebesfilm oder was weiß ich noch. Ich kenne mich da nicht mehr aus. So. Reingeht Rot, Grün, Blau. Rauskommt die ganze Illusionswelt. So. Und genauso ist es mit den fünf Khandas. Reingeht Rupa, Vedana, Sanya, Sankara, Vijnana. Und raus kommt dieser ganze Kosmos. Mehr nicht. Aber wir sehen es nicht. Genauso wie wir bei laufenden Bildern nicht die einzelnen Bilder sehen, so sehen wir das nicht. Und deswegen fallen wir. Genauso wenn wir im Film drin sind. Dann weinen wir mit den Charakteren oder lachen über die Charaktere oder fühlen mit oder hassen oder lieben. Oder was auch immer. Kennt ihr doch alles. Ihr wart doch schon alle im Kino. Ihr habt doch schon alle Filme gesehen. Ja. Und jetzt schaut euch mal euren eigenen Film an. Euren Film des Lebens. Und dann distanziert ihr euch mal ein bisschen. Und schaut, was da eigentlich abläuft. Wer denn da der Gute ist und wer da der Schlechte ist. Ja, und dann stellt den Schlechten doch mal ab. Dann kerkert man doch mal ein und sagt, na, jetzt hast du genug rumgefuhrwerkt, jetzt kommst du mal und hältst mal Stille. Aber wenn wir natürlich immer für diese Variationen gehen, wenn wir immer nur an diesen laufenden Bildern hängen, dann kommen wir nicht dazu. dann kommen wir nicht dazu, das irgendwie zu verstehen. Sondern hängen wir uns immer wieder auf. So. Und weil ich das jetzt so schön erklärt habe, verständlich oder nicht verständlich, das überlasse ich euch. Das ist der dritte Teil des achtfachen Pfades. Diese fünf kann das. Diese fünf Gruppen der Anhaftung, so werden sie so schön genannt, zu untersuchen. Sie zu separieren und zu schauen, was sie eigentlich sind. So, die erste Gruppe ist die Gruppe des Körpers. Also schauen wir mal den Körper an. Na, das seht ihr ja alles, ne? So, ständig muss er sich bewegen. Aber es ist nicht der Körper, der sich bewegt. Es ist der Geist, der da unruhig ist, der sich bewegen muss. Der hält es nämlich nicht mehr aus. Der Geist, vergesst es bitte nicht, der Geist ist wie der Fahrer des Autos. Ohne dass jemand ins Auto einsteigt, rührt sich nichts im Karton. Und genauso ist es mit dem Körper. Ohne dass das Chitta seine Signale sendet. Und es sendet es nämlich ans Gehirn. Das Gehirn ist nur das Werkzeug des Chittas. Das macht die einfachen Rechenvorgänge, wie man so schön sagt, wie unser Computer. Aber das produziert keine Gedanken. Die Gedanken werden alle im Chitta produziert. Und nur im Gehirn umgesetzt. In Taten. In Worte. Das ist eine ganz einfache CPU, ne? Die hat nichts zu tun, die wird gefüttert. Und raus kommen andere Befehle, die den Körper bewegen und so weiter. Wir müssen das ganze Leben mal irgendwann von der Komplexität des Lebens mal runtersteigen auf die wirkliche Ebene, was denn eigentlich passiert. Und wenn wir das tun, dann sehen wir das wirklich mal. Dann setzen wir uns mal auf unser Sitzkissen und sagen, das ist der Körper, das ist Gefühl, das ist Sanya oder Gedächtnis und Assoziationen. Sanya ist kürzer, ne? Das ist Sankara, das ist Danken oder Ideen. Und das ist Vijnana. Das Vijnana können wir am Anfang wirklich vergessen. Das sind wir einfach nicht. Da ist unsere Achtsamkeit nicht so groß, dass wir das packen können. Weil innerhalb von einem Augenblick sind 3000 Geistesmomente. So lehrt uns der Abhinava Buddha. So. Wer hat diese Achtsamkeit? Ist da jemand? Ich glaube nicht. Also, wenn wir was sehen können, ist es der Körper. Das ist das Erste, was wir mal sehen können. Vielleicht können wir mal sehen Gedanken. Und vielleicht können wir mal Assoziationen oder Sanya sehen. Oder Gefühle sehen. Wie sie noch in ihrer Primärform sind. Angenehm, unangenehm oder neutral. Wenn wir das sehen können, dann sind wir schon gut. Und wenn wir das mal in den Gruppen halten, was immer auch entsteht, in eine dieser Kategorie tun, das ist Körper, das ist Gefühl, das ist Sanya, das ist Sankara, oder das ist Vijnana. So. Und dann sehen wir es. Dann sehen wir nämlich die Farben Rot, Grün und Blau. Und wo ist die ganze Faszination? Die verschwindet damit. Das ist der Körper. Das ist Gefühl, das ist Sanya, das ist Sankara und das ist Vijnana. Nichts anderes. Wenn ihr einen Computer habt und auf der Windows-Ebene arbeitet, habt ihr diese schönen, vielen, tollen Anwenderprogramme. Das eine macht Grafik, das andere macht Textverarbeitung, das andere macht Videos, das andere macht Musik und so weiter und so fort. So. Und was steckt dahinter? Gehen wir mal runter von der Anwenderebene auf die Windows-Ebene zurück. Und das müssen wir mit unserem Geist dasselbe machen. Alle Anwenderprogramme mal abschalten. Zack, aus. So, und dann haben wir die Windows-Ebene. Also die reine, wie sagt man da im Deutschen? Operating System, das Betriebssystem, ja. Dann haben wir das Betriebssystem. So. Und dann gehen wir eine Stufe tiefer. Was kommt dann? Die Assemblersprache. Und die Assemblersprache umfasst, also früher hat sie mal so 50 oder 60 Befehle umfasst, jetzt umfasst sie vielleicht 500 oder 600 Befehle. So. Dann sind wir schon auf einer kleineren Ebene. Und dann gehen wir mal auf die Hardware-Ebene. Und dann wird es ganz einfach. Was passiert da? 0, 1. Eingeschaltet, ausgeschaltet, eingeschaltet, ausgeschaltet, eingeschaltet, ausgeschaltet. So. Jetzt programmieren wir mal unseren Computer um, wenn wir gerade im Grafikbereich sind oder im Musikbereich und schalten den Bildschirm so ein, dass wir die Nullen und Einsen sehen. Und wo ist die Faszination? Ihr seht nur eine Kombination von Nullen und Einsen über den Bildschirm flattern. Und sonst nichts. Weil das ist das, was wirklich passiert. Das ist das, was auf der Hardware-Ebene abläuft. Und das, was ihr seht, wenn ihr den Grafikbereich habt oder wenn ihr das oder das macht, basiert auf diesem. Aber das, was wirklich passiert, das fasziniert uns gar nicht. Da schalten wir den Computer nach 5 Minuten ab. Wer will denn nur Nullen und Einsen sehen? Oder? Ihr wollt auch alle Musik hören oder Videos sehen oder was weiß ich auch machen. Oder Bücher schreiben oder sowas. Und wenn dann nur Nullen und Einsen kommen, könnt ihr damit nichts anfangen. Also, Faszination geht. Und genauso geht die Faszination, wenn wir die 5 Kantas so sehen, wie sie sind. 5 Kantas. Nichts anderes. Aber natürlich wollen wir das nicht. Wir wollen unsere Eiscreme sehen. Oder wir wollen unseren Kuchen oder Kaffee oder Tee oder dieses oder jenes. Unsere Gefühle und unsere Gespräche und dieses und anderes und so weiter und so fort. Aber alle diese bauen sich alle aus diesen 5 primären Elementen auf. Und wenn wir wirklich mal untersuchen wollen, was denn da eigentlich los ist, was zum Teufel da eigentlich vor sich geht und wer eigentlich hat die Macht über uns, sind wir's? Oder ist es jemand anders? Ist es die Macht von Avicca, die uns ständig in Gefangenheit hält, ständig im Prison hält, ständig im Kerker hält? Oder haben wir mal ausnahmsweise mal die Möglichkeit, den Computer für uns zu benutzen? Oder laufen da ständig diese Hintergrundprogramme ab, die uns keine CPU-Zeit geben? Also, schalten wir sie doch mal aus. Schalten wir doch mal unseren Gedankenapparat aus und schauen uns mal die Realität an. Schauen wir doch uns mal an, wie dieses Upacara Samadhi aussieht. Erfahren wir doch einfach mal die Ruhe und das Glück, das in dieser angrenzenden Sammlung herrscht. Ganz ohne. Ihr braucht keinen Euro verwenden. Ihr braucht kein Buch zu lesen. Ihr braucht nur mal euren Geist zur Ruhe zu bringen. Das alles. Nichts anderes. Ihr braucht nichts zu verstehen. Gar nichts. Ihr müsst nur einfach mal den Geist auf einen Punkt lenken. Und ihn da halten. Die einfachste Aufgabe der Welt. Und warum ist es so schwierig? Wir können 10 Dinge bedenken. Wir können 10 Dinge in derselben Zeit machen. Telefonieren, quatschen, essen, rauchen und was weiß ich noch. Die einfache Aufgabe, einfach mal die Konzentration auf ein Objekt zu halten, das gelingt uns nicht. Da fangen die ganzen Schwierigkeiten an. Und da müssen wir unsere ganze Entschlossenheit und unsere ganze Energie darauf verwenden. Nicht, wie ich gesagt habe, um den Atem zu kontrollieren, sondern um den Geist immer wieder zurückzusetzen und auf den einen Punkt zu bringen. Wie beim Buddha, immer wieder zurück zum Buddha, oder beim Atem, immer wieder zurück zum Atem. Ein ganz einfacher Schlag. Und dann geht der Geist wieder. Den braucht man gar nicht zu forcieren. Den braucht man einfach nur am Schwanz zu ziehen und wieder drauf zu setzen. Und das, dass wir gewillt sind, den Geist am Schwanz zu ziehen und wieder draufzusetzen. Da liegt unsere Anstrengung drin. Nicht das Wort zu pushen oder den Atem zu pushen oder den Atem nach unseren Vorstellungen entsprechend zu machen, sondern nur einfach Gewahrsein des Atems. Den Atem gewahr. Der Atem ist jetzt langsam, der Atem ist schnell, der Atem ist tief, der Atem ist fein oder der Atem ist nicht mehr da. Dann dürfen wir allerdings keine Angst haben. Wenn wir schlafen gehen, haben wir auch keine Angst, ob der Atem noch da ist oder nicht. Aber normalerweise in der Meditation kommt es dann hoch. Kommt sofort eine Angst, jetzt sterbe ich. Dem darf man nicht nachgeben. Wenn ich schlafe, sterbe ich auch nicht. Oder? Ihr seid doch alle heute Morgen aufgewacht, oder? Wusstet ihr, ob euer Atem da ist oder nicht, während ihr geschlafen habt? Nein. Und genauso ist es bei der Meditation. Die Achtsamkeit oder das Bewusstsein nimmt einfach nicht mehr wahr, ob der Atem reingeht oder rausgeht. Die Konzentration ist so fest, dass alles andere verschwindet. Der Geist muss nämlich ganz schön rumfuhrwerken. Jede Sekunde, jede Minute muss er alle Nervenenden abklappern, ob irgendwelche Informationen da sind. In dem Moment, wo wir ihn konzentrieren auf einen Punkt, kann er nicht mehr alle Informationen abklappern. Also weiß er nicht mehr. Und zum Schluss geht auch noch der Atem, dann weiß er gar nichts mehr. Dann weiß er nur noch, dass er weiß. So. Mehr ist er nicht dahinter. Wenn man meditieren will, wenn man praktizieren will, wenn man Chittapavana oder den Geist trainieren will, muss man gar nicht viel verstehen. Da braucht man keine Bücher zur Welt, da braucht man nicht in 1000 verschiedene Kurse oder 1000 verschiedene Richtungen zu gehen, sondern da braucht man nur ganz einfach die Dinge zu machen. Den Geist erstmal zur Ruhe zu setzen. Und die Arbeit ist ja wirklich, wie man so schön sagt, Grund einfach. Ganz einfach, simpel. So, und dann machen wir es doch mal. Dann waschen wir doch mal unseren Geist oder setzen wir unseren Geist zur Ruhe. Und dann, wenn der Geist ausgeruht ist und kraftvoll ist, und dann werdet ihr merken, welche Power dieser Geist hat. Dann haben wir nämlich mal den Kilesas oder dann haben wir mal Avijja die Macht entzogen und können die Macht für unsere Untersuchung anwenden. Für unsere Untersuchung der 5 Khandhas. Mal den 5 Khandhas mal auf die Spur zu kommen. Mal den Magier, der uns ständig mit neuen Tricks hervorlockt. Mal hinter die Bühne zu gehen und die Tricks zu durchschauen. Und ich glaube, keiner, der mal hinter die Bühne von einem Magier geschaut hat, der ist dennoch fasziniert bei den Tricks zuschaut. Du weißt es doch, wie es passiert ist. Der hat es doch schon gesehen. Die Spannung ist doch raus. Wenn er den Hasen, wie er den Hasen aus seinem Hut zaubert. Da ist doch die Spannung raus, wenn wir das sehen, wie er es macht. Und genauso ist es bei dem Magier von Avijja. Die Spannung ist raus. Und das Dukkha ist zu Ende. Dass das nicht einfach ist und dass das nicht ohne irgendwelche gewisse Anstrengung vonstatten geht. Das dürfte euch wahrscheinlich klar sein. Dass der Weg, der zum Ende alles Leidens führt, voll von Mühseligkeit ist, voll von Hindernissen, das dürfte euch auch klar sein. Oder wenn es nicht klar ist, dann macht euch das klar. Ihr könnt 5 Stunden auf dem Sitzkissen sitzen, aber nach den 5 Stunden ist noch lange keine Erleuchtung. Das passiert nicht auf dem Sitzkissen. Das ist ein Kampf. Und das sage ich aus eigener Erfahrung. Das ist jede Minute ein Kampf. Ein Kampf gegen die Schwierigkeiten. Mein eigener Lehrmeister, in Thai ist das Boxen so gerne gesehen, bezeichnet es mit dem Boxkampf. Das Problem ist, wenn man anfängt, in den Boxring zu steigen, hat man es gleich mit dem Champion zu tun. Gleich. Und der erste Schlag, den er austeilt, der lässt uns gleich mal wieder ganz schön von der Matte fallen. Wenn wir uns dann mal wieder hochrappeln und uns erinnern, dass wir ja eigentlich Boxen lernen wollen, dann steigen wir wieder rein und der nächste Schlag ist wieder. So. Und dann müssen wir lernen. Und dann müssen wir halt immer wieder rein. Immer wieder rein in den Boxring. So lange, bis wir begreifen, diesen Box-Champion, und das ist nichts anderes als Herr Vija, auszuweichen, uns zu ducken, uns zu decken, auszuweichen. Und das ist im Vergleich Samadhi, mal Ruhe, dass er uns nicht trifft, weil im Samadhi kann er uns nicht treffen. Auszuweichen, zu ducken. Und bevor wir nicht lernen, auszuweichen oder zu ducken, brauchen wir gar nicht anfangen, mit ihm Hiebe zu geben, ihm aus dem Ring zu schlagen. Weil bevor wir überhaupt anfangen zu schlagen, hat er uns aus dem Feld geschlagen. Also müssen wir erstmal ducken. Und wenn wir ducken gelernt haben, und wenn wir uns ausweichen können, dann können wir auch verstehen, wie er zuschlägt. Dann können wir uns anschauen, wie er zuschlägt. Wenn wir verstehen, wie er zuschlägt, dann können wir mal unseren ersten Schlag ausführen. Und wenn der richtig sitzt, dann ist nämlich Avicii mal für eine Weile aus dem Ring draußen. Das dauert aber nicht lang, bis es wieder da ist. Ne? So lange, bis wir ihn wirklich K.O. schlagen. Das ist das Beispiel. Das ist der Weg bis zum Ende. Verglichen jetzt mit dem Boxkampf. So. Das ist jede Minute, oder wenn er am Berg hochkraxelt. Ne? Das ist jede Minute Anstrengung. Wenn man runterschaut und wie tief man schon geht, will man nicht mehr runter. Ne? Aber jede Minute ist Anstrengung. Man muss sich festhalten und man muss den Schritt nach oben machen. Immer wieder nach oben machen. Und zum Schluss, wenn man schon mal die Bergspitze greift, dann muss man sich vollkommen hingeben. Man muss sich vollkommen hingeben. Man muss bereit sein zu sterben. Und nur dann, wenn man bereit ist, dann kann man sich hochziehen. Was stirbt? Unsere Illusion stirbt. Unsere Illusion, dass in diesen 5 Kantas, und wenn ihr euch die mal anschaut, wie die sind, und die sind bei jedem anders, ne? Das macht ja die Verschiedenheit aus. Wie die sind, schaut euch mal an. Dann sind nämlich da nur 5 Kantas. Was ihr vor 20 Jahren gedacht habt, ist nicht mehr das, was ihr heute denkt. Wie euer Körper vor 20 Jahren aussah, ist nicht mehr, wie er heute aussah. Was ist denn geblieben? Fragt euch doch mal, was ist denn geblieben? Was ist denn übrig geblieben? Von dem, was ihr vor 20, 30, 40 Jahren gedacht habt. Wer wart ihr? War doch ganz vollkommen anders. Wir haben doch, die meisten von uns haben vollkommen anders gedacht. Was ist das, was Persönlichkeit, was ist das? Das ist nur das Konglomerat, das ist diese Vermischung, diese Blendung aus den 5 Kantas. Und das ist das, was man als Ich bezeichnet. Dass das Ich sich ständig ändert, dass das Selbst sich ständig ändert. Das fällt uns gar nicht auf. Oder wenn es uns auffällt, dann sagen wir, das ist einfach so. Ja, und was ist denn noch und was bleibt? Was ist denn, was sich nicht geändert hat? Was ist denn unser wirkliches Selbst? Wollt ihr mal eine Vorschau haben? Wenn ihr mal eine Vorschau haben wollt, was da wirklich übrig bleibt, wenn das alles verschwindet, dann geht mal ins tiefe Samadhi. Das ist nämlich, wie mein ehrwürdiger Lehrmeister ausdrückt, das Nibbana des kleinen Mannes. Das ist eine Vorschau auf Nibbana. Es ist eine Vorschau, wenn das ganze Spektakel einmal aufhört. Und die Leute, die mal drin gewesen sind, in dem Moment, wo sie rauskommen, haben sie kein anderes Bedürfnis, als wieder mal einzutauchen. Und dann für möglichst, möglichst lange. Bevor sie sich dann irgendwann mal überlegen, so jetzt muss ich mal den Weg gehen, der zum Ende alles Leidens führt. Ruht euch gerne aus. Die Anhaftung an das tiefe Samadhi ist kein Problem. Mein eigener Lehrmeister war 5 Jahre im Samadhi. bis ihn sein Lehrmeister rausgezogen hat. Er hat gesagt, so, jetzt reicht's. Jetzt kannst du mal Untersuchung machen. Jetzt fängst du mal mit dem Körper an. Ein Schwein, das ständig im Futter Druck bleibt, das kommt nicht weiter. Also, jetzt fang an mit der Untersuchung. Und dann hat er die Untersuchung gemacht. Und da ist sein Geist so vollkommen. Wenn du 5 Jahre im Samadhi ausgeruht ist, ist der so vollkommen einspitzig. Das ist wie ein super scharfes Messer, das schneidet einfach durch. Da hast du keine Probleme, da musst du nicht säbeln an den Fesseln. Innerhalb von acht Monaten hat er den Körper vollkommen durchgearbeitet. Vollkommen durchschaut. Und nach 8 Monaten war er Anagami. Anagami ist jemand, der nicht mehr zurückkehrt. Das Problem kommt dann mit dem Anagami. Trotzdem, dass sein Geist noch so scharf war, hat es ihn 2,5 Jahre oder fast 3 Jahre gekostet, bevor er diese Illusion durchschauen konnte. Diese Nama kann das, die sind so fein subtil und so anhängig, dass es verflixt schwierig ist. Auf die Stufe des Anagamis zu kommen, ist relativ einfach. Aber dann den Weg durch dieses, Gemassel oder einfach durch diesen Wust zu finden, durch diesen Dschungel zu finden, ist schwierig. Und wenn du da keinen anderen Lehrmeister hast, der dir den Weg zeigen kann, ne, dann kann man da die restlichen Jahre seines Lebens verbringen und immer wieder in die Irre gehen. Immer wieder in die Irre. Avijja oder die Verblendung ist so stark. Hat man dann mal Moha, also diese Illusion, beseitigt, dass das wieder Vorhang fällt. Und dann ist da nur noch Avijja an sich. Die Verblendung an sich. Oder die Blendung oder das Nichtwissen. Und das dauert dann nicht mehr so lange. So. Also es ist keine Schande, mal für die nächsten paar Jahre im Samadhi sich auszuruhen. Macht das. Macht das wirklich. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich würde mich sogar für euch freuen. Das schärft nur den Geist. Aber allerdings, irgendwann muss man mal raus und dann geht es auch ratzfatz. Relativ ratzfatz. Ansonsten habt ihr schon mal versucht, mit einem vollkommen stumpfen Messer einen Ast abzusäbeln. Da könnt ihr den Rest eures Lebens säbeln und da rührt sich nichts. Da verwundet mal die Rinde und bis er um den Baumstamm rum seid, ist die Rinde schon wieder nachgewachsen. Panya allein, Weisheit alleine ist nicht, reicht nicht aus. Deswegen habe ich vorher gesagt, und jetzt höre ich langsam auf, habe ich vorher gesagt, Samadhi ist keine Option. Das gehört alles zusammen. Sila gehört, Samadhi und Panya. Das ist der achtfache Pfad. Alles muss eingehalten werden. Die Tugendregeln müssen eingehalten werden. Samadhi muss geübt werden oder trainiert werden. Und Weisheit muss trainiert werden. Ihr könnt ein Haus nicht auf einer Stelze bauen. Auf 2 ist es immer noch wackelig. Und nur auf 3 ist es fest und stabil. Ihr müsst die 3 Säulen gleichzeitig hochziehen. Samadhi üben, Sila üben und, also Sila ist euch ein Begriff, ne? 5 Tugendregeln. Und Weisheit. Weisheit. Dem zwitschernden Vogel, der ständig in unser Ohr flüstert, mal nicht nachzugeben. Mal auf die Schliche kommen, was der denn uns alles verspricht. Und wenn wir merken, wir werden ständig betrogen und belogen, dann hören wir auch mal auf, das zu machen. Aber da wir das nicht wissen, dass wir ständig belogen und betrogen werden, folgen ihm weiter. Wie sagt man so schön im Deutschen, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er dann die Wahrheit spricht. Aber unserem Vogel glauben wir schon seit, ich weiß es nicht, 5 Millionen von Leben oder 5 Milliarden von Jahren. Immer wieder glaubt man. Ja, hast ja recht, mache ich. Muss ich unbedingt machen, das ist unbedingt wichtig. So. Und damit ende ich auch meinen Vortrag. Ich bin jetzt auch ganz schön erschöpft. So. Wie lange war das?
Ja, vielen Dank für deine kraftvollen Ermahnungen. Ja, schön, dich da gehabt zu haben.
Wie lange war das jetzt? War das? Anderthalb Stunden.